Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Warner Mikrofon herzlich willkommen. Daimler und BMW machen gemeinsame Sache nicht nur beim Carsharing, sondern jetzt auch bei der Entwicklung autonom fahrender Autos. Was die Autoroboter-Allianz bringen soll, dazu gleich mehr. Kein Ökonom polarisiert wohl mehr im Sachverständigenrat als Peter Bofinger und keiner hielt es in dem Beratergremium der Bundesregierung länger aus. Nach 15 Jahren endet heute seine Amtszeit als Wirtschaftsweiser. Wir blicken zurück mit Peter Bofinger im Gespräch. Die Digitalisierung und Automatisierung und auch andere Forschungsfelder kosten Unternehmen viel Geld. Und so ist es kein Wunder, dass sich die Wirtschaft freut über den Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium, der heute in Berlin kursiert. Das zum Start. Im Zuge der industriepolitischen Anstrengungen will der Bundesfinanzminister, so wurde heute bekannt, Unternehmen bei ihren Forschungsaktivitäten finanziell unter die Arme greifen, schon ab 2020. Und zwar allen Unternehmen mit einem Milliardenbetrag. Was bislang geplant ist und wie es ankommt in Berlin, dazu Theo Gers.
Olaf Scholz gibt sich eher knauserig. Andere, etwa das Bundeswirtschaftsministerium, wollten mehr, bis zu 3,5 Milliarden Euro pro Jahr für die Forschungsförderung. Nun stellt Scholz ab 2020 den Unternehmen 5 Milliarden Euro zur Verfügung, die aber werden auf 4 Jahre verteilt. Statt mit 3,5 Milliarden können die Unternehmen damit bis 2024 lediglich mit jährlich 1,25 Milliarden Euro rechnen. Und teilen sollen sich die Förderung alle Unternehmen. Die ursprüngliche SPD-Forderung, nur kleine und mittlere Firmen zu unterstützen, wurde gestrichen. Die Fördermaßnahme droht damit, zum teuren und nutzlosen Geschenk an Großunternehmen zu werden, kritisiert denn auch die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Kerstin Andrie.
Wir wissen eben, dass es vor allem die kleinen und die mittleren Unternehmen sind, die Unterstützung brauchen. Und was der Minister Scholz jetzt macht, ist im Prinzip eine Unterstützung für Großunternehmen auf den Weg zu bringen, die ihre Forschungsausgaben auch wirklich gut alleine stemmen können. Das heißt, ein Großteil der Gelder wird verpuffen, weil er reine Mitnahmeeffekte bedeutet. Und das wird vom Bundesfinanzminister völlig ignoriert.
Zufriedener ist dagegen die deutsche Wirtschaft. Die neue steuerliche F&E-Förderung sei überfällig, heißt es beim Bundesverband der deutschen Industrie. Und die Chemie- und Pharmaindustrie wiederum habe seit über 10 Jahren auf so ein Instrument gewartet, heißt es beim Branchenverband VCI, der das Ganze aber nur als Einstieg in eine künftig noch üppigere Förderung betrachtet. Tatsächlich soll die Zulage an die Personalkosten für die Beschäftigten in Forschung und Entwicklung gebunden werden. Die Obergrenze liegt bei 2 Millionen Euro, davon können die Unternehmen 25% steuerlich geltend machen, höchstens also 500.000 Euro pro Jahr. Wer niedrigere F&E-Personalkosten hat, etwa 1 Million Euro, kann dementsprechend nur 250.000 geltend machen. Wegen dieser Deckelung, vor allem aber auch wegen der Befristung auf zunächst 4 Jahre, ist das Ganze nur ein erster Schritt. Hinzu kommt eine politische Klippe. Die Forschungsförderung ist ein Projekt auf Bundesebene. Doch ginge es nach Olaf Scholz, sollen Bund und Länder die 5 Milliarden Euro an Steuerausfällen je zur Hälfte übernehmen. Ob die Länder das mittragen, ist eher zweifelhaft.
Über die Milliardenförderung für Unternehmensforschung berichtete Theo Gers aus Berlin. In Potsdam hat heute die 3. Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder begonnen. Es verhandeln die Gewerkschaft Verdi, die ja schon mit Warnstreiks in den letzten Tagen massiv Druck gemacht hat, und der Beamtenbund mit der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Unsere Korrespondentin in Potsdam, Vanja Budde, beobachtet die Verhandlungen für uns. Frau Budde, halten Sie denn einen Durchbruch in dieser Runde für möglich?
Möglich ja, aber es wird zäh und mühsam. Beide Parteien stellten heute fest, dass man in allen Verhandlungsfeldern noch weit auseinanderliege oder sogar in verschiedenen Welten lebt, wie Ulrich Silberbach das einmal formulierte, der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte, die Ausgangslage sei so kompliziert, dass er keinerlei Prognose wage, ob nun Durchbruch oder Scheitern. Der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, betonte, man wolle zwar zu einem Ergebnis kommen, aber die Forderungen der Gewerkschaften summierten sich in unbezahlbare Höhen. Zwar gehe es den Ländern finanziell besser als noch vor ein paar Jahren, aber
Es ist aber so, dass die Länder auch dabei sind, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Dann ist es so, haben wir einen großen Investitionsstau in den Ländern. Und letztlich gibt es ja auch mit Recht in der Öffentlichkeit die Erwartungshaltung, dass wenn es den Ländern besser geht, dass dann auch von dem großen Schuldenberg, der bei 570 oder 580 Milliarden liegt, dass da auch ein bisschen was abgetragen wird.
Die Länder also zögerlich, die Gewerkschaften nennen das ein Berg, der sich nicht bewegt bislang.
Geht es denn jetzt nur ums Geld oder warum gestalten sich die Verhandlungen so schwierig?
Nee, das ist alles so kompliziert, weil es geht hier nicht nur um Gehaltssteigerungen. Die Gewerkschaften fordern ja 6% mehr, mindestens 200 Euro. Das wäre schon ein ziemlicher Klopfer, aber es gibt noch Verhandlungsfeld Nummer 2. Die Gewerkschaften wollen einen Zuschlag für die ja schwer belastete Krankenpflege durchsetzen. 300 Euro mehr soll es da geben. Und der dritte Brocken, die Gewerkschaften fordern seit Jahren, die Entgelttabelle zu reformieren. Also so Berufsgruppen wie Sanitäter, Erzieher oder auch Lehrer höher einzugruppieren. Und das soll in dieser Runde nun endlich bewerkstelligt werden. Alles drei zusammen führt also dazu, dass es hier bis zum Sonntag dauern kann mit einer möglichen Einigung oder dass das Ganze eben auch scheitert.
Und ja, genau. Was passiert denn dann, wenn das Ganze scheitert?
Tja, dann muss man überlegen, ob man etwas macht, was man seit Jahren nicht mehr gemacht hat, nämlich zu einer vierten Runde zusammenkommt. Darüber hat Verdi-Chef Frank Bsirske schon laut nachgedacht heute. Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, geht da noch einen Schritt weiter.
Ich weiß nur, wenn wir am Samstag, Sonntag kein Ergebnis präsentieren können. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns auf eine vierte Verhandlungsrunde einlassen werden, sondern dann werden wir in die Urabstimmung gehen und den Streik ausrufen. Und meine Überzeugung ist, das braucht das Land im Moment überhaupt nicht.
Das Streikpotenzial sei aber hoch, warnen die Gewerkschaften. Zu den Warnstreiks der vergangenen Wochen seien doppelt so viele Angestellte auf die Straße gegangen wie erwartet.
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder beobachtet für uns Vanja Budde. Vielen Dank bis hierher. Kluge Ökonomen gibt es ja einige in Deutschland, doch nur 5 dürfen sich Wirtschaftsweise nennen. Zu diesem erlesenen Beratergremium der Bundesregierung, der offiziell Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung heißt, gehört Peter Bofinger nun schon 15 Jahre lang. Heute endet die Amtszeit des 64-jährigen Würzburger Professors, der es erstaunlich lange ausgehalten hat in dem Gremium, auch vor dem Hintergrund, dass er als einziger Keynesianer oft polarisierte und eine Mindermeinung im Sachverständigenrat vertrat. Kurz vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Peter Bofinger zu sprechen, und ich fragte ihn zunächst, wie schwer ihm der Abschied fällt.
Ich glaube, es ist gut, wenn man aufhört, wenn es am schönsten ist. Das war jetzt wirklich eine tolle Zeit. Wir haben viele spannende Dinge erlebt, aber jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, auch um aufzuhören.
Sie haben ja all die Jahre schon auch eine Außenseiterrolle gepflegt, waren ja oft anderer Meinung als die anderen Wirtschaftsweisen und haben das ja auch zum Ausdruck gebracht. 52 Mal haben Sie eine abweichende Meinung in das Gutachten hineingeschrieben, das ja jährlich an die Bundesregierung übergeben wird. Hat das denn etwas gebracht?
Ach, ich glaube schon, dass sich die Diskussion in Deutschland etwas mehr in meine Richtung verschoben hat, als ich angefangen habe im Sachverständigenrat. Das war die Zeit der Agenda 2010 des Neoliberalismus, wo ich also doch sehr stark in einer Opposition zur Regierung gestanden habe. Und wenn ich jetzt heute mir die wirtschaftspolitische Diskussion ansehe, dann fühle ich mich doch sehr viel mehr im Einklang mit dem Regierungshandel und mit der Ausrichtung der Regierungspolitik, als das damals der Fall war.
Wo zum Beispiel?
Naja, ein Beispiel ist der Mindestlohn, für den ich mich immer ausgesprochen habe und der jetzt ja auch umgesetzt wurde. Ein anderes Beispiel ist die Industriepolitik, also die Frage, ob der Staat nicht auch lenkend eingreifen soll, aber nicht unterstützend aktiv werden soll, wenn es um die Einführung neuer Technologien geht. Und da hatte ich mich auch sehr dezidiert dafür ausgesprochen. Und ich freue mich jetzt, dass Herr Altmaier das aufgegriffen hat und entsprechende Initiativen angekündigt hat.
In Ihre Zeit fiel ja auch die große Finanzkrise, der eine schwere Wirtschaftskrise folgte, die ja auch einige, ja, ordoliberal denkende Ökonomen ins Grübeln gebracht hat, auch ins Zweifeln. Hatten Sie es denn in dieser Zeit einfacher? Hat sich der Sachverständigenrat in der Zeit auch verändert und damit auch vielleicht die Wirtschaftspolitik?
Naja, Sie haben ja die Minderheitsquoten angesprochen, aber es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, als hätten wir jetzt in den 15 Jahren alles kontrovers diskutiert. Es ist einfach ein sehr großes Gutachten mit sehr vielen Themen, dass wir dann immer gemeinsam unterschreiben, und deswegen ergibt sich die Notwendigkeit zu Minderheitsquoten immer wieder. Aber gerade in Fragen der Finanzkrise waren wir uns eigentlich durchweg einig. Wir haben das Problem gehabt, dass wir es auch relativ spät erkannt haben, wie man damit umgeht, welche Lösungsansätze man jetzt für ein stabileres Finanzsystem braucht. Das sind eigentlich alles Punkte, die wir von Anfang an ganz einstimmig auch gesehen haben.
Jetzt mal von dieser Ausnahmesituation abgesehen. Es war ja auch schon von einer Eiszeit im Sachverständigenrat die Rede. Gab es denn da auch richtig Zoff zuweilen?
Ich würde sagen, im ersten Jahr, also 2004, da war die Stimmung schon ziemlich schlecht. Das lag auch etwas an mir. Ich war da vielleicht auch etwas zu nassforsch aufgetreten, sodass die Kollegen durchaus mit Recht auch verschnupft reagiert haben. Aber das liegt lange zurück. Und ich würde sagen, in den vergangenen Jahren hat er durchgängig eine sehr, sehr gute Stimmung gehabt. Auch wenn wir uns dann manchmal in den Medien miteinander kritisch auseinandergesetzt haben. Aber das wurde dann in den Medien oft auch überpointiert dargestellt. Sie haben dieses Wort Eiszeit angesprochen, wo also eine Zeitung vermutete, es müsse eine Eiszeit im Sachverständigenrat bestehen. Und das war nun wirklich nicht der Fall. Und ich habe das dann damit gekontert, dass ich zu meinem Geburtstag Eistorte an die Kollegen und Mitarbeiter ausgegeben habe und wir dann getwittert haben, Eiszeit im Sachverständigenrat mit einem Bild mit der Eistorte.
Es lief ja auch tatsächlich wirtschaftlich rund in den vergangenen 10 Jahren. Jetzt geht der deutsche Aufschwung langsam zu Ende. Wo stehen wir denn jetzt und wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet, was jetzt kommt?
Ja, wir haben sicher jetzt eine Situation, die schwierig ist. Also ich glaube, selten war der Ausblick so unsicher jetzt in den vergangenen Jahren, wie er das derzeit ist. Wir haben 2 sehr schlechte Quartale gehabt im Jahr 2018. Und die Frage ist, ob die deutsche Wirtschaft jetzt im ersten Quartal wieder Fahrt aufnimmt. Denn das muss sie tun, wenn wir jetzt ein Wachstum von 1% erreichen wollen. Wenn das nicht gelingt, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Wachstumsraten haben im Bereich 0,7, 0,8% oder vielleicht sogar noch schlechter. Also wir sind jetzt in einer schwierigen Phase. Die Herausforderungen sind ja bekannt, ob es jetzt der Brexit ist oder ob es jetzt der Handelskrieg ist, ob es die wirtschaftliche Situation in China ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich jetzt schon frühzeitig überlegt, wie man jetzt prophylaktisch eingreifen kann, wenn sich diese Daten, die schon relativ ungünstig sind, wenn die sich noch weiter verschlechtern.
Ihre Zeit als Wirtschaftsweiser, die endet ja heute. Werden Sie sich dennoch in Zukunft einmischen oder haben Sie jetzt alles gesagt in den letzten 15 Jahren?
Nein, ich finde die Wirtschaftspolitik so spannend und es macht mir auch wirklich große Freude, da aktiv dran mitzuwirken, dass ich auch weiterhin mich zu allen Themen äußern werde. Man muss ja nicht Mitglied im Sachverständigenrat sein, um sich am wirtschaftspolitischen Diskurs zu beteiligen. Und deswegen ist das für mich zwar jetzt der letzte Tag im Sachverständigenrat, aber sicher nicht das Ende meines Engagements für eine gute Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa.
Sagt Peter Bofinger, der mit dem heutigen Tag aus dem Sachverständigenrat austritt und sein Nachfolger heißt Achim Truger. Seit Jahresbeginn ist das Gute-Kita-Gesetz in Kraft, das die Qualität in deutschen Kindertagesstätten verbessern soll. Bis 2022 will der Bund den Ländern dafür rund 5,5 Milliarden Euro geben, auch um mit mehr Personal einen besseren Betreuungsschlüssel zu schaffen. Hamburg hat sich hier schon eine eigene Zielmarke gesetzt, die aber nur schwer zu erreichen ist. Deshalb fand heute in der Hamburger Arbeitsagentur eine Jobbörse statt und die stieß zumindest schon einmal auf großes Interesse, wie Axel Schröder berichtet.
Das weite Foyer der Hamburger Arbeitsagentur ist brechend voll. Schon um 9:45, kurz nach Eröffnung der Erzieher-Jobbörse, besser gesagt Erzieherinnen-Jobbörse, stehen die Interessierten, die Mehrheit sind Frauen, Schlange an den Ständen von Kita-Trägern und anderen Ausbildungsstätten.
Ich möchte gerne Erzieherin werden, weil es schon immer mein Traum ist und in der Familie liegt.
Ja, das wäre eine gute Möglichkeit für mich. Ich würde mich freuen. Arbeit zu finden.
Seit 2011 ist die Anzahl der in Hamburger Kitas betreuten Kinder um 75% gestiegen, von 16.000 auf heute 28.000 Kinder. Zusätzlich soll bis zum Jahr 2021 der Betreuungsschlüssel auf 1:4 verbessert werden. Dann sollen im Krippenbereich 4 Kinder von einer Fachkraft betreut werden. Jedes Jahr sollen dafür nach dem Willen des Hamburger Senats 500 neue Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden. Ein ambitioniertes Projekt, so der Chef der Hamburger Arbeitsagentur Sönke Fock.
Wir haben jetzt schon Jahr für Jahr 250 bis 300 Stellen, die unbesetzt sind. Und zum anderen haben wir natürlich auch in diesem Beruf den demografischen Wandel. Das heißt, da sind auch Tausende beschäftigt, die 55 und älter sind und in absehbarer Zeit ausscheiden werden.
Fock betont, dass sich auch für Erzieherinnen und Erzieher heute Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Und vielleicht, so Fock, würden sich die Tarifparteien in den nächsten Jahren auch auf einen noch höheren als den bislang eher maßvollen Anstieg der Gehälter einigen können. 4 staatliche und eine privat organisierte Fachschule für Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistenten gibt es in Hamburg. In allen Einrichtungen wurde die Anzahl der Klassen in den letzten Jahren in etwa verdoppelt. Zusätzlich wurden die Zugangskriterien abgesenkt. Für den Einstieg in die Ausbildung ist nun ein erweiterter erster Schulabschluss nötig. Für diese Azubis verlängert sich dafür die Ausbildung von 3 auf 3,5 Jahre. Die Hamburger Fachschulen sind mit der Vielzahl der Azubis schon heute einigermaßen überfordert, sagt Frederik Siebeneichner vom Kita-Träger Apoidea. Auch deshalb, weil die Inhalte der Ausbildung heute weitaus anspruchsvoller als noch vor 10 oder 20 Jahren sind.
Es geht ganz klar um Methodenkompetenz, es geht ganz klar um Bildungsziele, die man für sich und für seine Arbeit formulieren muss. Man muss inhaltlich viel vertiefender arbeiten an pädagogischen Konzepten. Früher, ich sage jetzt mal ganz blöd, früher war es eher ein Kindergarten. Jetzt sind wir als Kita wirklich ja eine Bildungseinrichtung.
Frederik Siebeneichner hofft darauf, dass sich in Zukunft auch mehr Männer für den Erzieherberuf entscheiden. Aber das wird vermutlich noch dauern, so Siebeneichner.
Da muss der Mann sich noch ein Stück weit emanzipieren, glaube ich.
Eindrücke von einer Stellenbörse für Erzieherinnen und Erzieher waren das von Axel Schröder. Die Inflation in Deutschland zieht an. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Um durchschnittlich 1,6% erhöhten sich die Kosten für die Lebenshaltung im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das gab das Statistische Bundesamt in einer ersten, meist recht treffsicheren Schätzung bekannt. Höhere Preise, insbesondere für Energie, aber auch für Lebensmittel, haben die Inflation steigen lassen. Im Januar hatte die Teuerungsrate bei 1,4% gelegen. Die US-Wirtschaft hat 2018 das stärkste Wachstum seit 3 Jahren verbucht. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,9%, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Etwas später übrigens als gewohnt. Grund für die verspätete Veröffentlichung ist der zurückliegende Haushaltsstreit und dadurch teils lahmgelegte Bundesbehörden in den USA. US-Präsident Trump hat im Zusammenhang mit seiner Steuerreform eine 3 vor dem Komma anvisiert. Dass er sein Ziel nicht ganz erreichte, lag an einem schwächeren Wachstum zum Jahresende 2018. Für dieses Jahr erwartet das Weiße Haus ein ähnlich starkes Wachstum wie im Vorjahr. Eine Rechtsexpertin des Europäischen Gerichtshofs empfiehlt bei der Messung der Luftverschmutzung in Städten ein strenges Vorgehen. Bei der Beurteilung der Luftverschmutzung sei schon die Überschreitung der Grenzwerte an einer Messstation entscheidend und nicht der von allen Anlagen ermittelte Mittelwert. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt das Gutachten der Generalanwältin.
Sie sagt nämlich ganz klar, dass die Richtlinie festlegt, dass Messstationen gerade dort betrieben werden müssen, wo die höchsten Konzentrationen eintreten. Und das ist das, was in Deutschland im Moment in einer etwas absurden Diskussion in Frage gestellt wurde.
So der Chef der Umwelthilfe Jürgen Rösch. Wie gewohnt, das Gutachten ist noch kein Urteil, aber oft folgt der EuGH seinen Gutachtern. Und trotz frühlingshafter Temperaturen ebbt die Zahl der Grippepatienten noch nicht ab. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit. Die diesjährige Grippewelle hat nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Mitte Januar begonnen. Sie verläuft aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich milder.
Günter Hetzke war das, vielen Dank. Auch die Entwicklung selbstfahrender Autos verschlingt Milliarden. Deshalb wird das Vorhaben des Finanzministers, Unternehmensforschung finanziell zu unterstützen, wie anfangs berichtet, auch bei Daimler und BMW gut ankommen. Zusätzlich jedoch bündeln die einst erbitterten Konkurrenten aber zunehmend auch ihre Kräfte. Vor knapp einer Woche gaben sie den Startschuss für die neue gemeinsame Carsharing-Plattform. Heute gaben BMW und Daimler bekannt, beim autonomen Fahren zukünftig zusammenarbeiten zu wollen. Was dahinter steckt, Mischa Erhardt.
Das Auto der Zukunft fährt selbst. Kein Lenkrad, kein Gaspedal wird nötig sein. So zumindest die Vision vieler Experten. Deswegen versuchen die deutschen Autobauer bei diesen Trends nicht den Anschluss zu verlieren. Denn hier geht es weniger um die Kunst von Ingenieuren, Autos zu entwerfen und zu bauen, sondern um Software, die die Autos der Zukunft zuverlässig und sicher steuern kann.
Ich glaube, das ist eine Ansage gegen den Platzhirschen beim Thema vollautonomes Fahren, Robotaxi, die Alphabet-Google-Tochter Waymo, die beim Thema autonomes Fahren um einige Jahre Vorsprung hat vor den Automobilherstellern.
Sagt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Um diesen Vorsprung aufzuholen, ist nun also die Kooperation gedacht zwischen den Erzrivalen im Premiumbereich Daimler und BMW. Auch beim Carsharing hatten beide Autobauer erst vor wenigen Tagen eine Zusammenarbeit vereinbart. Solche Formen der Kooperation gibt es immer mehr, auch mit Unternehmen jenseits der klassischen Autobranche. Peter Fuß, Autoexperte bei der Unternehmensberatung EY.
Die Kooperationen zwischen Automobilindustrie und IT- und Internetfirmen nehmen zu. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um innovativ zu sein, auch bei den neuen Technologien. Am Ende des Tages wird natürlich der Endverbraucher, der Kunde entscheiden, ob er all diese neuen auch Produkte und Lösungen aufgreifen und am Ende des Tages bezahlen wird.
So arbeitet BMW beispielsweise auch mit dem Chiphersteller Intel zusammen. Auch Volkswagen und Ford wollen gemeinsam Roboterautos entwickeln. Experten schätzen allerdings, dass die Autobauer der Google-Tochter Waymo beim Thema autonomes Fahren etwa 1 bis 2 Jahre hinterherhinken. Haben Sie da überhaupt eine Chance, den Tech-Giganten einzuholen?
Es gibt schon noch Chancen, aber die Anstrengungen müssen wesentlich verstärkt werden. Es wird viel Geld kosten bei einem relativ hohen Risiko, dass man es am Ende nicht schafft, die zentrale Plattform für autonomes Fahren zu sein. Insofern versucht man, das Risiko ein Stück weit zu teilen, auch die Kompetenzen zusammenzuführen. Und das ist sicherlich richtig und wichtig.
Sagt Stefan Bratzel. Es ist also ein Kraftakt, den die Autohersteller nun gemeinsam stemmen wollen. Die Kooperation zwischen Daimler und BMW steht auch anderen Herstellern und Zulieferern grundsätzlich offen. So sollen die finanziellen Risiken der Aufholjagd geteilt werden, denn ob man am Ende als Sieger aus dem Rennen mit Google und Co. um das autonome Roboterfahrzeug hervorgeht, ist noch keineswegs sicher.
Soweit Mischa Erhardt, und diese neue Autoallianz, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie kommt die denn an?
Ja, Daimler-Chef Dieter Zetscher hat diese Woche ja klipp und klar gesagt, wenn wir weiterhin das tun, was wir gut gemacht haben, dann sind wir erledigt. Das heißt also, der Daimler-Chef weiß nur allzu gut, die Branche verändert sich, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die wird in Zukunft immer wichtiger, und das kann eben bedeuten, dass aus Konkurrenten Partnern werden, zumindest, dass man in einigen Bereichen auf Zusammenarbeit setzt. Die Aktien von Daimler sind heute im Minus 0,3%. Tiefer stehen sie, BMW-Papiere ohne Trend. Also ich denke mal, da spiegelt sich einfach wieder, dass die Unternehmen vor großen Herausforderungen stehen.
Die US-Wirtschaft, die wächst robust. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Gibt es denn auch eine Reaktion an den Börsen auf die aktuellen Wachstumszahlen?
Ja, man schaut hier schon sehr genau hin, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, und das aus mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist die USA ja nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt, für viele Unternehmen hierzulande ein wichtiger Absatzmarkt. Ich nenne nur mal die Automobilindustrie, und von daher ist es ja nicht unbedeutend, ob Aufträge vergeben werden oder aber, ob man sich in den USA mit Investitionen eher zurückhält. Außerdem, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, das beeinflusst auch die US-Zinspolitik. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Devisenmarkt, und das wiederum wirkt sich dann auch indirekt auf Unternehmen aus. An den amerikanischen Börsen, da sehen wir heute keinen klaren Trend. Der Dow Jones ist leicht im Minus. Der DAX kann sich immerhin von seinem Tagestief erholen. Er steigt jetzt auf 11.521 Punkte.
Ja, und dann gibt es noch den gescheiterten Gipfel mit Nordkorea. Da hat US-Präsident Donald Trump ja auch ein Platzen der Gespräche im Handelsstreit mit China nicht ausgeschlossen. Schlägt das denn auf die Stimmung an den Börsen?
Sagen wir es mal so, im Prinzip brauchen sowohl der amerikanische Präsident als auch Chinas Staats- und Parteichef Erfolge. Trump hat die nächsten Wahlen im Blick, will wiedergewählt werden, will sagen können, ja, seht her, ich bin der große Dealmaker, ich bin derjenige, der dazu beiträgt, dass sich die Lage in Nordkorea beruhigt. Also er will Erfolge, allerdings halt nicht um jeden Preis. Ja, Investoren hatten sich mehr erhofft. Einfach, das sind zwei Probleme, die zuletzt für deutliche Kursverluste hier an der Börse gesorgt hatten.
Und der Online-Modehändler Zalando, der hat Zahlen vorgelegt, die aber gut ankommen, oder?
Die Zahlen waren wirklich gut. Vor allem das Weihnachtsquartal lief gut. Es ist vom stärksten Wachstum seit 5 Jahren die Rede. Der Aktienkurs, der schießt um satte 22% heute nach oben.
Dann noch ein schneller Blick auf den Euro.
Der kostet 1,1390 $, die Umlaufrendite von 0,02 auf 0,05% gestiegen. Und der Goldpreis aktuell 1.315,34 $.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Nach den Nachrichten folgt hier gleich Kultur. Heute dann mit Maya Elmreich am Mikrofon. Und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.